Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, der 27. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Vor dem Duell mit Gladbach, wie ist eigentlich der Stand jetzt bei Real Madrid?
Nach guter Leistung kann Bradl noch mehr als nur MotoGP-Testfahrer.
Außerdem geht es in unserer Dreierkette heute um zwei Sportlegenden, die beide in ihrem Sport in ganz neue Dimensionen vordringen konnten.
Zu diesen Themen liefern wir euch natürlich ganz viel Argumentationsfutter für den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine.
Und natürlich gibt es heute auch noch eine Frage des Tages, nämlich zum derzeitigen Hin und Her mit falsch positiven Corona-Tests. Die häufen sich Stand jetzt ja auch im Sport mit entsprechenden Auswirkungen und Konsequenzen. Der erste FC Heidenheim prüft zum Beispiel rechtlich gegen das vom Verein beauftragte Labor vorzugehen.
Ja, weil es finanziellen Mehraufwand bedeutet hat, die Nachtestungen durchzuführen, aber auch, weil die 5 falsch positiven Tests die Vorbereitung der Mannschaft auf das Spiel gegen Osnabrück gestört hätte. Und wenn dann am Ende eben doch alle spielen durften.
Ist diese Argumentation denn eigentlich nachvollziehbar? Kann sich eine Mannschaft wirklich davon verunsichern lassen? Und muss man dann gleich rechtliche Schritte einleiten? Thomas Müller, der hat die Frage auf seiner PK vor dem Bayern-Moskau-Spiel beantwortet. Aus seiner Sicht, denn auch die Bayern, die hatten mit Serge Gnabry einen solchen falsch positiven Fall. Gucken wir doch mal, ob die 40 Sekunden für ihn ausreichen.
Ich bin grundsätzlich eher ein wissenschaftlicher Typ als jetzt nur der Emotionale aus dem Bauch heraus. Deswegen, so klar ist mir irgendwie erschienen, dass wir auch irgendwann mal einen positiven Test bei uns dabei haben, so logisch ist es auch, dass auch dort, wo weiß nicht wie viele tausend Tests täglich da reinkommen, dass da auch mal was schief gehen kann. Und dementsprechend, glaube ich, wurde da von allen Seiten, so wie es ich einschätzen kann, und ich kann es in diesem Fall sehr schlecht einschätzen, alles richtig gemacht. Wenn ein positiver Test da ist, müssen die Maßnahmen durchgezogen werden. Aber wenn natürlich dann auch diese ganzen folgenden Negativtestungen vorhanden sind, dann ist es auch genau richtig, dass der Serge jetzt wieder dabei ist. Also für mich alles nachvollziehbar und dementsprechend alles ohne Verunsicherung abgelaufen. Ich habe wieder überzogen, ne? Wie der Gottschalk.
Ja, oder wie der Asmus, möchte ich sagen. Na, mal gucken, ob du wenigstens mit deinem Statement in 40 Sekunden klarkommst.
Na gut, dass es die Bayern wenig juckt, ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Klar fehlte mit Gnabry fälschlicherweise ein echter Leistungsträger, aber gut, bei denen rutscht dann eben ein anderer in den Kader und kompensiert das Fehlen ohne wirklichen Qualitätsverlust. Und wenn die Bayern nachtesten lassen, dann fallen die Ausgaben dafür auch nicht weiter ins Gewicht. Das ist bei einem kleinen Club wie Heidenheim schon anders, vor allem wenn gleich 4 Spieler fraglich sind. Das stellt das Trainerteam dann doch schon vor Herausforderung und verunsichert natürlich auch. Und ja, Fehler passieren, auch in Laboren, das ist menschlich, aber dass dann Clubs, die jeden Punkt brauchen, zumindest prüfen, ob da rechtlich was machbar ist, halte ich schon für legitim, auch wenn Corona eine Sondersituation darstellt, die von allen Opfern erfordert.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau in der Zeit. Du bist einfach eine Fachkraft.
Den Müller geschlagen.
Das können auch nicht viele von sich behaupten.
Ja, das stimmt.
Ja, also, und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer: 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt. Da macht ihr es uns ein bisschen einfacher, da können wir das Ganze dann besser zuordnen.
Stand jetzt. Aktuell.
Für Borussia Mönchengladbach geht es heute Abend in der Champions League zu Hause gegen Real Madrid weiter. Nach dem 2-2 in Mailand und dem gedrehten Spiel gegen Mainz in der Bundesliga, da gehen die Fohlen sicher mit Selbstvertrauen in diese Aufgabe, zumal Gegner Real in Cadiz und gegen Schachtar Donetsk ja gepatzt hatte. Allerdings dann in der Liga beim Clásico gegen Barca 3-1 gewann, zuletzt also zwei Gesichter gezeigt hatte. Da ist jetzt die Frage, waren Cadiz und Donetsk nur Ausrutscher? Sind die Madrilen raus aus dieser Krise? Ihr hört ihn im Hintergrund vielleicht schon leicht lachen. Das ist Nils Kern, der Chefredakteur von realtotal.de und Moderator des Tiki-Taka-Podcasts. Hallo Nils.
Ja, hallo Malte. Ich werde noch ein bisschen weiter schmunzeln, glaube ich, denn ich glaube, wir werden heute wieder das schlechte Gesicht der Königlichen sehen, dass sie vielleicht Gladbach ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nehmen.
Also der Stand jetzt bei Real immer noch nicht wieder aus der Krise raus. Wie kommst du da oder warum glaubst du, dass sie Gladbach nicht ernst nehmen?
Ja, der Klassiker hat natürlich gezeigt, dass es mental schon noch funktioniert in der Mannschaft. Das war aber auch jetzt nicht die ganz große Kunst. Also auf beiden Seiten gab es ganz gute Torchancen. Es hätte auch 3-1 für Barca ausgehen können. Mir fehlt halt sehr etwas Spielerisches. Also es ist kaum schöner Fußball zu sehen bei den Königlichen. Die Ergebnisse stimmen auch nur so mehr oder weniger. In den letzten Wochen gab es da eben diese beiden Blamagen gegen Cadiz und Schachtyor. Und ja, jetzt das Mentale. Gut, dass Ramos wieder dabei ist. Der hat schon gefehlt, aber irgendwie sehe ich doch noch zu viele Baustellen in der Mannschaft, auch verletzungsbedingt, dass jetzt die Rechtsverteidiger fehlen. Jetzt Hazard ist zumindest mitgereist, aber ich glaube irgendwie nicht, dass er heute Abend zum Einsatz kommen wird. Also da stimmt noch zu wenig. Und wenn Gladbach wirklich bei 100% motiviert ist und einen ganz großen Abend auspackt, dann wird es eng für Real Madrid heute.
Also bei Real, zuletzt Sergio Ramos, du hattest ihn angesprochen, gegen Barca natürlich der sich da auch aufgelehnt hat, der das Spiel dann letztlich vielleicht auch ja, in die Entscheidung gebracht hat. Bei Gladbach, da ist die ganze Mannschaft ja sehr gefordert. Also das vielleicht ein kleines Plus für Gladbach. Jetzt hatte sich ja Zinedine Zidane nach den Niederlagen gegen Cadiz und Schachtyor ja selber auch ein bisschen hinterfragt, auch gesagt, ja, ich bin schuld. Eine Trainerdiskussion gibt es bei Realstand jetzt ja noch nicht, aber gab es vielleicht so Befürchtungen, dass Zidane dann vielleicht sagen könnte, ich weiß gerade im Moment nicht, was ich tun muss und habe eigentlich auch gar keine Lust mehr?
Genau das ist es. Also Diskussion gibt es nicht vom Verein aus. Er ist die Legende und sehr gut befreundet mit Perez. Der ist eigentlich fast unkündbar. Und wenn da was auf der Trainerposition passieren könnte, sollte, dann nur indem Zidane selbst sagt, dass er seinen Hut nimmt oder so. Er hat sich hier und da wieder ein bisschen genervt, amtsmüde gezeigt, aber dann eben nach diesen beiden Blamagen gegen Cadiz und Schachtyor doch wieder eher motiviert und gesagt, dass er das Ruder rumreißen kann. Von dem her wird da erstmal nichts passieren, auch bei einer hätte Real den Klassiko verloren, wäre da wohl nichts passiert. Aber ja, man weiß nicht so recht, ob es wie lange er noch Lust hat, ob er auch bis zum Sommer noch bleiben wird. Er will natürlich am liebsten den Verein im Guten, also nach einem Erfolg, übergeben, wenn er dann mehr oder weniger den Umbruch geschafft hat. Aber das ist alles noch viel Zukunftsmalerei. Aber er weiß selbst, so wirklich hundertprozentig funktioniert seine Mannschaft noch nicht.
Jetzt will Gladbach heute Abend ein Ausrufezeichen setzen, wie schon gegen Mailand. Das hat Jonas Hofmann angekündigt. Jetzt hast du schon gesagt, also die Madrilenen dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Sie müssen ihn ernst nehmen, sie müssen sich mit der richtigen Einstellung dann auch zeigen. Jetzt kriegt Gladbach ja sehr viele einfache Gegentore, hat es zuletzt aber auch immer wieder geschafft, selber viele Tore zu erzielen. Wie ist denn die Madrider Hintermannschaft drauf?
Eigentlich war Real Madrids Hintermannschaft so das Prunkstück zur Meisterschaft. Also Courtois war der offiziell beste Torhüter in La Liga. Ramos, Varane und Co. haben speziell nach der Corona-Pause kaum ein Gegentor zugelassen. Das ist in dieser Saison wieder ein bisschen anders. Da fehlt dann hier und da ein bisschen diese letzten Prozentpunkte Konzentration. Varane mittlerweile wackelig, speziell in der Champions League gegen City und jetzt Schachtyor. Auch Ramos ist nicht immer so überragend, wie das vielleicht seine Tore zeigen. Also auch er hat immer mal eine Unkonzentriertheit und lässt seinen Gegenspieler ein bisschen zu viel Raum, stellt nur zu. Also die sind absolut überwindbar, zumal eben auch kein Rechtsverteidiger dabei ist. Da wird wahrscheinlich Lucas Vázquez heute Abend einspringen, weil Carvajal und Odriozola sind beide noch verletzt. Also auch da eine kleine Schwachstelle könnte Gladbach ausnutzen. Links dürfte Mendy gesetzt sein, der macht das mittlerweile gut, hat da Marcelo längst den Rang abgelaufen. Aber nee, sattelfest ist was anderes und so gesehen, neben schwacher Offensive, die nicht so für so viele Tore sorgt, ist mittlerweile auch Reals Defensive so ein bisschen Schwachstelle geworden, aber ist dann auch viel Meckern auf hohem Niveau. Man ist ja Tabellenzweiter in der Liga.
Immerhin, schwache Offensive, der lange Schatten von Cristiano Ronaldo?
Ja, einerseits der lange Schatten, aber man hat ja eigentlich nominell genügend Material, die für ein paar mehr Türchen sorgen könnten. Jetzt hat Luka Jovic schon 6, 7 ganz große Torchancen in dieser Saison ausgelassen. Marco Asensio will irgendwie noch nicht diesen nächsten Schritt machen. Ja, Eden Hazard ist weiterhin verflucht, hat die Seuche jetzt immerhin dabei, aber ich schätze mal, der wird dann eher am Wochenende zu seinen ersten Minuten und seinem Comeback kommen. Also es gäbe genügend Leute, die für zumindest 10 oder 20 Tore sorgen können. So ist jetzt aber eigentlich der Chancentod Vinicius mit 3 Saisontoren aktuell der gefährlichste Madrilene. Und das hat dann schon einiges zu bedeuten.
Definitiv. Dein Tipp für heute Abend?
Ich schätze mal, es wird ein 1:1. Also Real Madrid stolpert.
Und dann kommt was? Diskussion? Also nee, jetzt nicht innerhalb des Vereins am Trainer, das hattest du ja schon gesagt, aber die Presse wird ja nicht stillhalten.
Ja, die Presse wird nicht stillhalten, aber dann ist es ja, kann man ja direkt am Wochenende nachlegen gegen Aufsteiger Huesca. Es ist im Endeffekt, es wäre ein kleiner Fehlstart, aber es ist noch nichts verloren dadurch. Auch letztes Jahr ist man mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Gruppenspielen in die Champions League gestartet und war dann trotzdem noch im Achtelfinale dabei. Also es hat dann noch nichts zu bedeuten, auch wenn danach erst der wahrscheinlich schwerste Gegner mit Inter Mailand kommt. Aber es wäre jetzt keine Katastrophe. Schlimmer wäre noch eine Niederlage in La Liga, weil diese drei Punkte fehlen dann wirklich und so die Gruppenphase kann Real dann trotzdem noch überstehen. Aber auswärts und dann auch mit, wenn die 300 Fans wirklich für Stimmung sorgen, das ist Real Madrid ja mittlerweile auch nicht mehr gewohnt in Spanien. Das könnte schon alles der Borussia in die Karten spielen.
Sagt Nils Kern, der Chefredakteur von realtotal.de und Moderator des Tiki-Taka-Podcasts. Danke, Nils.
Sehr gerne, Malte. Bis bald.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch fast schon traditionell in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Viel zu lachen hatten die Löwen von 1860 München in den letzten Jahren ja nicht. Seit gestern Abend sind sie aber immerhin wieder Tabellenführer der dritten Liga. 2:0 schlugen sie im Derby die Spielvereinigung Unterhaching und zogen an Hansa Rostock wieder vorbei auf Platz 1. Dennis Dressel und Sascha Mölders trafen für die Löwen. Und das macht sie für uns heute mal zum Top.
Unser Flop des Tages ist Markus Gisdol, denn der noch Köln-Trainer könnte bald der nächste Bundesliga-Trainer werden, der sich nach einem neuen Job umsuchen müsste. 5 Spiele Stand jetzt ohne Sieg lassen seinen Stuhl ganz ordentlich wackeln. Das berichtet zumindest die Bild-Zeitung. Das nächste Heimspiel gegen Bayern, ja, das dürfte noch in die Hose gehen. Doch dann gegen Werder und gegen Union müsse er liefern, heißt es.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert das deutsche NHL-Ass Leon Dreiseitel von den Edmonton Oilers seinen 25. Geburtstag.
Ein Teufelskerl. Diesen Geburtstag feiert er in dem Jahr, in dem er trotz Corona eine ganze Menge schon zu feiern hatte. In der regulären NHL-Saison war er Topscorer, hatte es ins All-Star-Team geschafft und er wurde, und das ist, glaube ich, die höchste Ehre, die einem Eishockeyspieler zuteil werden kann, von den NHL-Kollegen zum besten Spieler der Saison gekürt.
Und von den nordamerikanischen Journalisten auch noch zum MVP gewählt, als erster Deutscher überhaupt und dann auch noch in Nachfolge solcher Legenden des Eishockeys wie Wayne Gretzky oder Marc Messier.
Und welche Eishockey-Fähigkeiten Dreiseitel gezeigt hat, dass ihm diese Ehre zuteil wurde, hat uns Eishockey-Experte Sven Metzger von Eiszeit FM mal genauer erklärt.
Er ist der punktbeste Spieler der NHL-Runde, hat in 71 Spielen 43 Tore erzielt und 67 Assists gegeben. Das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz. 110 Punkte in 71 Spielen, das sind mehr als 1,5 Punkte pro Spiel. Das sagt natürlich alles über seine Offensivqualitäten aus. Das ist sozusagen das, was ihn jetzt wirklich auf den Thron hebt. Und wenn man sich sein Spiel anschaut, wie er, was für eine Physis er hat, auch wie er auf den Schlittschuhen steht, das ist einfach beeindruckend, kann man nicht anders sagen.
Beeindruckend, und das hat er bereits mit seit heute 25 Jahren alles schon erreicht. Fehlt eigentlich nur noch der Stanley Cup, aber man muss ja noch Ziele haben.
Ja, jetzt gucken wir erstmal auf das Nahziel. Das heißt natürlich Geburtstag feiern und zwar ordentlich. Wir wünschen viel Spaß und sagen Happy Birthday, Leon Dreiseitel.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 58 Jahren, am 27. Oktober 1962, knackte die Australierin Dawn Fraser eine Schallmauer des Schwimmsports.
Sie schwamm die 100 Meter Freistil in 59,9 Sekunden und wurde damit zur ersten Frau, die die Minutengrenze unterbieten konnte.
Das Highlight in Frasers bis dahin ohnehin schon sehr erfolgreicher Karriere. 1956 hatte sie in Melbourne Olympiagold geholt, 1960 in Rom diesen Titel bestätigt, 1962 dann eben diese Bestzeit aufgestellt.
Und 1964 dann in Tokio auch noch einmal Olympiagold gewonnen. Damit war Dawn Fraser die erste Schwimmerin, die auf der gleichen Strecke, den 100 Metern Freistil, dreimal in Folge Olympiasiegerin wurde.
Viele Jahre später haben das dann auch nochmal Christina Eggershaggy und Michael Phelps geschafft. Aber Fraser war die erste und deshalb wurde sie auch völlig zu Recht 1999 zur Weltwassersportlerin des 20. Jahrhunderts gewählt.
Und vielleicht hätte sie noch mehr Erfolge in ihrer Karriere feiern dürfen, wenn sie nicht 1964 nach der rauschenden Siegesfeier in Tokio vor dem Kaiserpalast die olympische Flagge gestohlen hätte, zusammen mit einigen anderen Teamkolleginnen.
Für diesen Streich, sicherlich unter Alkoholeinfluss, sperrte der australische Schwimmverband Fraser nämlich im Anschluss für 10 Jahre. Ihre Karriere war damit beendet.
Und man muss dazu sagen, dass ihre Teamkolleginnen mit viel geringeren Strafen davongekommen sind.
Stand jetzt aktuell.
Eigentlich war er ja nur Testfahrer bei Honda, doch Stefan Bradl, der zeigt seit einigen Wochen im MotoGP wieder, dass er es noch drauf hat, auch längerfristig vielleicht wieder Fixstarter zu werden. Diese Frage drängt sich Stand jetzt natürlich auf, wenn man Bradls Saisonverlauf aktuell sieht. Bradl war im Sommer ins Team von Honda gerutscht, weil sich Marc Marquez schwer verletzt hatte, und die Aufgabe des Ersatzfahrers, die erledigt er immer, immer besser. Nach anfänglichen Problemen, denn die Umstellung vom Testfahrer zum Rennfahrer, die brauchte etwas Zeit. Das hat motorsporttotal.de-Experte Gerald Dirnbeck im Schräglage MotoGP-Podcast hier auf meinsportpodcast.de erklärt.
Er hat nach dem Rennen zugegeben, dass jetzt die ersten Rennwochenenden, vor allem im August und Anfang September, da hat er sich echt schwer getan, wieder in den Rennmodus reinzufinden, nach dieser ganzen langen Corona-Pause natürlich, ohne Testfahrten und so. Er musste das Team kennenlernen, ist die Crew von Marc Marquez. Er musste das Motorrad jetzt besser kennenlernen, und er hat sich schwer getan. Hat er offen zugegeben, und er sagt jetzt, seit vor allem in Le Mans gab es den Schritt, wo er echt ein starkes Rennen im Regen gefahren ist. Jetzt haben sie eben im Aragon 1 beim Setup viel geändert. Da geht es jetzt auch vorwärts. Da waren die Rundenzeiten schon am ersten Aragon-Wochenende gut. Jetzt war er in den Trainings auch schon teilweise, hat er echt gute Rundenzeiten gezeigt, hat jetzt in der großen Gruppe gekämpft, wo ein Petrucci, ein Crutchlow, ein Dovizioso dabei waren. Dovizioso hat er auch hinter sich lassen können am Ende. Und er hat gesagt, jetzt macht es ihm wieder Spaß, jetzt hat er auch wieder den Hunger und die Freude am Rennfahren. Und denke ich, ist für ihn cool, ist positiv. Und dass wir einen Deutschen haben, der in diesem Feld jetzt, sagen wir, wieder den Anschluss gefunden hat und im Mittelfeld mitkämpfen kann.
Aber wenn er den Anschluss gefunden hat, dann geht er ja vielleicht doch noch mehr. Er selbst scheint ja Blut geleckt zu haben, sagt, selbst auf seine Zukunft angesprochen, mal abwarten, was passiert. Aber wäre es denn überhaupt möglich, dass er längerfristig tatsächlich aufsteigt? Wie beurteilen die Experten von motorsporttotal.com das? Wir haben mal Juliane Ziegengeist gefragt, auch im Schräglage-Podcast. Sie glaubt eher nicht dran, wobei ganz ausschließen will sie es dann doch nicht.
Das mag ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil das Line-Up für Honda ja eigentlich klar ist. Aber ich denke, er ist da in seiner Testfahrerrolle auch gut aufgehoben, gibt wichtiges Feedback an Honda weiter. Und wenn dann eben mal die Hütte brennt und jemand ausfällt, dann steht er parat und groovt sich auch ein, wie man sieht. Also die Ergebnisse werden besser und er fährt jetzt konstanter in die Punkte und sagt selber, er bekommt jetzt dieses Rennfahrergefühl immer mehr. Und ich bin wirklich gespannt, was in den letzten 3 Rennen für ihn noch drin sein wird. Und dann wird man schauen müssen, also mit der Marquez-Verletzung, wie lange sich das jetzt tatsächlich noch hinzieht. Also so richtig zuversichtlich klang das zuletzt jetzt nicht. Das zieht sich alles länger hin als gedacht.
Tja, vielleicht geht da also doch noch was in den verbliebenen 3 Saisonrennen für Bradl. Vielleicht geht da ja noch eine Tür irgendwie auf. Ihr erfahrt auf jeden Fall alles zum Motorradsport in der MotoGP bei Schräglage, dem Podcast, in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com, hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des Sportinformationsdienstes, den Jungs vom SID, immer im Blick. Und wir haben natürlich auch ein paar Tipps für euch.
Der 2. Spieltag der Champions League steht an. Gladbach empfängt, wie gehört, Real Madrid, und Bayern München spielt. Ja, wo spielen sie denn, Dieter Niklas?
Bei Lokomotive Moskau. Ganz langsam.
Hoffentlich kommen die Bayern heute nicht so ins Schleudern wie ihr Pressesprecher. Keine Gefahr auszurutschen besteht für die DFB-Damen. Das eigentlich für heute Abend geplante Spiel gegen England in Wiesbaden wurde wegen eines positiven Corona-Falls eines Mitglieds des Funktionsteams der englischen Frauennationalmannschaft nämlich abgesagt.
Bei der Vuelta geht's nach dem Ruhetag gestern heute weiter mit der 7. Etappe von Vitoria Gasteiz. Geht es nach Villanueva de Valdegovia. Über rund 160 hügelige Kilometer. Zwei Berge der ersten Kategorie stehen auf dem Programm mit bis zu 14% Steigung. Mal gucken, wie Primoz Roglic nach dem Ruhetag auf den Verlust seines roten Trikots reagieren wird.
Außerdem gibt es Handball am heutigen Tag, den zweiten Spieltag in der European League. Der SC Magdeburg empfängt Montpellier und die Rhein-Neckar-Löwen hätten eigentlich in Tatabánya spielen sollen.
Ja, hätte, Fahrradkette, weiß man ja. Das Spiel wurde aber wegen mehrerer positiver Corona-Tests bei den Ungarn abgesagt.
Da könnte man aus Sicht der Löwen fast sagen, zum Glück, denn die haben momentan gar keinen Top-Torhüter an Bord, muss man sagen. Denn nach Michael Appelgren hat sich nun auch Andreas Palicka verletzt und wird langfristig ausfallen.
Und eines dieser Themen wird morgen dann sicher auch das Tagesgespräch bestimmen und damit auch ein Thema für uns sein bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann auch wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert und besternt ihn bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Sicherlich auch was für euch dabei. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.